Um was geht's mir in der Malerei? Also das ist, ich will schon so ein Maximum von Intensität einfach erreichen und mit so einem vermeidlichen Minimum einfach an Aufwand, dass der Betrachter manchmal das Gefühl hat, okay, das sind ja nur 7 Striche, ja, das kann ich auch.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Maler Franz Stein. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Also du würdest dich als Maler definieren, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also es kommt natürlich auch daher, dass ich Kunst studiert habe in der freien Klasse, in der Malerei-Klasse, also ja.
Und erzähl mal, wie bist du zur Kunst gekommen? Also wann kam die Möglichkeit, Kunst professionell zu betreiben in deinem Spektrum vor?
Also meine erste Erinnerung mit Kunst ist eigentlich gar nicht so eine positive. Also da war ich 3 oder 4 Jahre, das müssten meine Eltern wahrscheinlich jetzt besser wissen. Das ist tatsächlich im Kindergarten, das ist eine Kindergartenerinnerung. Da hatten wir immer jeden Tag so eine Malzeichenstunde, wo wir dann Mandalas ausmalen mussten. Und wir hatten da immer so kopierte Mandalas bekommen. Und wir hatten dann so eine riesen Buntstifterkiste mit sämtlichen Farben. Und ich fand das immer sehr interessant. Und die Kindergärtnerin hat uns dann immer aufgegeben, dass wir natürlich Kreis für Kreis immer in den gleichen Farben, 3 Farben maximal immer bemalen mussten. Und ich fand es super langweilig, dass ich mich auf 3 Farben beschränken musste und die Formen mir vorgegeben waren. Ich habe dann immer teilweise drüber gemalt oder mehr Farben. Und dann hat die Kindergärtnerin nicht verstanden, warum ich das mache. Dann hatte ich immer als Hausaufgabe nach der Zeichenstunde zu Hause ein Mandala, also das gleiche Mandala, nochmal quasi richtig zu malen.
Mhm.
Und da kann ich mich dran
auszumalen.
Erinnern. Ja, also richtig auszumalen, ja. Nicht über die Linien zu malen.
Aber nur auszumalen.
Ja.
Man malt nur die Felder aus, ja.
Ja, genau.
Ja.
Und ich fand das absolut eintönig. Und ich glaube, meine Eltern sind dann so ein bisschen verzweifelt und dachten, ob ich zu blöd bin.
Du hast dich gewehrt quasi, ja?
Ja, und das, ja. Ich fand das so richtig langweilig. Oder ich kann mich auch dran erinnern, da war dann so ein Mandala mit Rosen. Ich habe aus den Rosen dann Herze gemacht, weil ich das irgendwie schöner fand mit so einem schwarzen Buntstift. Und die Kindergärtnerin ist da völlig verzweifelt. Und irgendwann war das dann so auch so ein bisschen Protest. Ich mach's nicht. Am Ende hat natürlich die Kindergärtnerin gewonnen. Ich habe so lange Mandalas gemalt, bis ich nicht mehr drüber gemalt habe. Aber das war so die Idealzündung. Und dann habe ich wirklich auch so angefangen, weiß ich nicht, im Kindergarten, Grundschule, Ritterburgen zu zeichnen, Cowboys, Hubschrauber. Ich wollte früher immer Hubschrauberpilot werden. Fand ich super interessant. Und so hat sich's dann eigentlich mehr oder weniger weiterentwickelt. Dann gab's für mich so einen Punkt, wo ich König der Löwen das erste Mal gesehen habe. Ich wollte unbedingt Simba und Mufasa zeichnen.
Mhm. Bin
natürlich kläglich gescheitert. Und dann gab's so die Harry Potter-Welle, wo ich Harry Potter nachgezeichnet habe. Asterix und Obelix, also so Comics einfach nachgezeichnet.
Mhm.
Und dann hatte ich eigentlich so ein für mich so eine Idealzündung auch. Also ich war dann nach der Grundschule, bin ich dann in die Hauptschule gewechselt, weil ich relativ, ja, wie soll ich sagen, schon ein bisschen bequem war. Also ich fand halt Zeichnen und
Hauptschule ist aber Volksschule, oder?
Ja, genau, Volksschule.
Also du kommst aus Bayern?
Ja,
ja.
Genau, also ich habe Grundschule ganz normal gemacht,
ja.
4. Klasse, wo eigentlich dann der Übertritt ist in weiterführende Schule wie Realschule oder Gymnasium.
Aha, okay.
Also mein damaliger Bester, also mein Cousin und bester Freund war mit mir in der Grundschule zusammen in der gleichen Klasse und er hat irgendwie den Sprung geschafft ins Gymnasium und ich habe dann irgendwie in der 5. Klasse in der Hauptschule war ich da.
Echt? Du hast sozusagen die Empfehlung hat nur für die Hauptschule, gibt's glaube ich gar nicht mehr als Begriff.
Ja, ich glaube, das heißt jetzt Mittelschule, oder?
Ja,
ja, Mittelschule.
Weil Hauptschule zu stigmatisiert ist als.
Ja, natürlich. Und deswegen hat man natürlich einen neuen Begriff gesucht und dachte, Mittelschule ist ganz gut. Und in der 7. Klasse bin ich dann in der jetzigen Mittelschule, dann echt irgendwie, da hat es bei mir so Klick gemacht, wo ich dachte, oh fuck, also in 2 Jahren bin ich dann eigentlich fertig, wenn ich jetzt nicht.
Wie, und du hattest sozusagen keine Empfehlung für Real oder Gymnasium?
Nee, meine Noten waren einfach nicht gut genug.
Ja.
Und ich hatte das Bedürfnis eigentlich, mich nicht wirklich anzustrengen, weil ich dachte, warum?
So, was hast du für einen sozusagen familiären, akademischer oder nicht akademischen Hintergrund?
Nee, meine Eltern sind kein akademischer,
ja,
Hintergrund, also beide handwerklich,
mhm,
unterwegs. Also mein Vater ist gelernter Weinbau-Obsttechniker,
aha,
und hat dann später seinen Landwirtschaftsmeister gemacht. Und meine Mutter, also ich habe noch 5 weitere Geschwister,
ja,
war neben ihrer richtigen Ausbildung als Hauswirtschafterin natürlich zwei oder drei Jobs nebenbei.
Mhm. So, und der wievielte bist du in der Gruppe?
Der zweite.
Okay.
Zweitälteste. Dann, ich habe noch einen älteren Bruder. Dann kommt bei uns so ein Zwillingspärchen und eine kleine Schwester und der jüngste Bruder.
Okay, und dann hast du immer gezeichnet, warst dann in der Hauptschule und dann?
Ja, siebte Klasse war für mich dann so, da hatte ich mein damaliger Hauptschullehrer, der hatten wir Kunstunterricht und der hat irgendwie mein Talent entdeckt. Wir mussten dann, also er hat selber so ein bisschen gemalt und hat dann von sich so einen Blumenstrauß kopiert auf DIN A3 und wir sollten das Blatt quasi halt ausmalen. Er hat dann sein Bild vorne in seinem Rahmen an die Tafel gestellt und er hat relativ schnell...
Schon wieder ausmalen?
Ja, ja, so bin ich halt rangeführt worden. Ja. Aber er hat dann super schnell gecheckt, dass ich mit Wasserfarben das eigentlich zu langweilig für mich ist und hat mir dann seine Acrylfarben gegeben.
Mhm.
Und das war für mich so die Idealzündung, wo ich dachte, ah, okay, also malen macht Spaß, aber ja, nach der 9. Klasse Hauptschule werde ich das nicht schaffen. Und dann habe ich mich informiert, wie schaffe ich es an einer weiterführenden Schule? Und dann bin ich in die M-Klasse, das heißt Mittlerer Reifezug. Das ist so ein, eigentlich so ein Zwitterding zwischen Mittelschule und Realschule,
mhm.
wo man die 10. Klasse dann macht, dann hat man seine mittlere Reife. Und dann habe ich mich an der Fachoberschule beworben, wo ich mein Abitur nachholen konnte, mein Fachabitur.
Mhm.
Im Gestaltungszweig musste da eine Eignungsprüfung machen und da hatte ich einen super guten Kunstlehrer, der, glaube ich, so mein Potenzial gesehen hat, aber vor allen Dingen halt auch so mein Ehrgeiz, glaube ich.
Mhm, interessant, wo so, warst du? Wo waren das?
In Bayreuth.
In Bayreuth, okay.
Ja, also da bin ich auch geboren. Ich war dann in Gößmannstein in der Schule und bin dann quasi nach Bayreuth an die Fachoberschule, habe dann mein Fachabitur gemacht und der Kunstlehrer, der war für mich so super prägend, weil er mich auch schon so gefördert, aber auch gefordert hat. Und der hat dann auch so meinen ersten Berufsbild, so, ah, vielleicht werde ich Kunstlehrer.
Mhm.
So, okay, er hat an der Akademie studiert, was muss ich dahin machen? Okay, ich brauche mein allgemeines Abitur, ich muss die 13. Klasse machen.
Und als da auf einmal ein Ziel war, hat es sich dann motiviert, oder was?
Ja, okay. Also ich habe es immer... Kann ja eigentlich rückblickend sagen, wenn ich kein Ziel gesehen habe, dann war es für mich.
Ja, also warum soll ich das ausmalen
oder genau.
Warum soll ich in die Schule? Aber sobald klar war, das ist die Bedingung, um.
Ja, oder dann halt auch so, also jetzt habe ich genau ein Ziel, jetzt habe ich einen Fahrplan, dahin will ich. Und dann war das für mich auch ganz klar, dass ich mich anstrengen muss.
Ja.
So. Ja, und dann hatte ich da so ein, weil ich, wie gesagt, mein Fachabitur gemacht und dann hätte ich im Abi einen Schnitt von 2,89 gebraucht.
Aha.
Also um in die 13. Klasse zu kommen, um da das Allgemeinabitur zu machen. Und ich habe im ersten Abi 2,9 gehabt und dann habe ich das Jahr freiwillig wiederholt.
Och krass, oh Mann.
Ja, und dann habe ich eine Punktlandung wieder bei 2,9 gemacht.
Oh nein, nochmal.
Ja, weil es dann halt wieder so war, okay, ich wiederhole das Jahr, dann es wird ja easy. Ich weiß eigentlich,
Bayerisches was auf mich zukommt.
Ja. Bayerisches Abitur, ja. Hat halt leider nicht geklappt und dann war ich so wirklich... Dann bin ich in so ein leichtes Tal gerutscht, weil ich wusste nicht, okay, jetzt der Traum geplatzt mit Akademie. Damals.
Aber sag mal, nur weil man den NC schafft, ist man doch noch nicht in der Akademie, oder?
Nee, aber ich meine, weil ich ja Kunstlehrer werden wollte, brauchte man das allgemeine Abitur an der Akademie, sich zu bewerben. Weil du kannst nur Lehramt mit allgemeinem Abitur machen.
Ah, okay, verstehe. Okay, das heißt, sonst kommst du gar nicht in die...
sonst komme ich da gar nicht ran ins Bewerben.
Du kommst gar nicht ins einen Schritt weiter. Okay, verstehe. Weil bei der freien Kunst braucht man ja gar kein Abitur.
Nee, da kannst du es auch mit Hauptschulabschluss kannst du dich da bewerben, wenn du gut bist.
Okay, und dann?
Ja,
das hast du dann irgendwann erfahren, dass das geht, oder was?
Ja, also ich habe mich dann natürlich auch informiert, was gibt es für Wege, trotzdem an die Akademie zu kommen, weil... Das war für mich schon irgendwie, ja, wie so der Tempel schlechthin in Sachen Kunst. Oder ich dachte damals so, bevor ich mich beworben habe oder dann auch genommen wurde und hinter der Fassade geschaut habe, dachte mir so, okay, da sind einfach alle Leute drauf, die super begabt sind, die nur Lust drauf haben auf Kunst. Ja, das merkt man dann, wenn man drauf ist, dass es meistens nicht so ist. Aber ich habe dann nach der 12. Klasse, nach der zweimal 12. Klasse, habe ich Zivi gemacht, um die Zeit einmal zu überbrücken, um klar zu werden, was ich.
Also du bist aber nicht in der Generation, wo man das muss, ne?
Doch, ich war die letzte Generation.
Ach komm.
Nach mir wurde der Zivi abgeschafft. Also meine zwei
Jüngeren. Bei dir gab es Wehrpflicht noch sozusagen.
Ja, okay. Meine zwei jüngeren Brüder hatten das Glück, nicht mehr gemustert zu werden.
Ja.
Ich war noch dran.
Und hast du dann auch schon deine gemalt und gezeichnet?
Ja. Ich habe die ganze Zeit natürlich dann durch die Fachoberschule. Durch meinen Kunstlehrer habe ich das die ganze Zeit weitergemacht und er hatte in der Fränkischen Schweiz, wo meine Eltern herkommen, wo ich aufgewachsen bin. Da hatte der in der Nähe von Bayreuth so ein schönes altes Renaissance-Schlösschen. Mhm. Das hat er sich so gekauft, restauriert, renoviert und hat auch immer in den Ferien, in den Schulferien, so wie so eine kleine Kurse angeboten, Radierung, Siebdruck, mhm. Malerei. Und natürlich gegen Bezahlung so. Und ich konnte das immer kostenlos mitmachen, weil ich dann halt für ihn Hecken geschnitten habe oder Rasen gemäht habe. Mhm, okay. In diesem Riesenschlossgarten. Und aber so, also hat er mich im Nachhinein so immer mehr rangeführt oder ich konnte mich ausprobieren, wie ich dann an die Akademie gekommen bin, war es für mich super leicht. Ich bin in die Radierwerkstatt gekommen. Ich wusste, wie eine Radierung funktioniert, wie Siebdruck funktioniert. Es war wie so eine eigentliche Ausbildung nochmal.
Aber erzähl nochmal, wie bist du dann in die Akademie gekommen? Also das mit dem Lehramt hat nicht geklappt?
Ja, also ich habe dann, wie gesagt, Zivi im Seniorenheim gemacht, 9 Monate. Und dann habe ich mir überlegt, weil es war mein damaliger Wunsch oder halt auch so die Sicherheit für mich persönlich. Ja, ich komme jetzt aus einem Elternhaus, wo ich jetzt nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren bin. So irgendwie richtig gut Geld zu verdienen, wäre schon nicht schlecht. So Lehrer, verbeamtet, war für mich so super Sicherheitsgedanke. Und ich habe mir danach ein Ziel überlegt, okay, wie schaffe ich das, mein allgemeines Abitur noch nachzuholen? Weil es für mich natürlich sehr schmerzlich war. 2 Versuche, 2-mal gescheitert. Ja. Und dann habe ich entdeckt, dass es, das gibt es glaube ich auch nur in Bayern, dann gibt es, das heißt Fachlehrerausbildung. Da kann man 4 Jahre wie so eine duale Ausbildung machen für die Fächer Kunst, Werken, technisch Z, also technisch Zeichnen und Kommunikationstechnik. Aber man kann nebenbei auch sein Abitur nachmachen, wenn man einen bestimmten Schnitt im ersten Staatsexamen
hat. Aber das alles nur, weil du auf dieses Kunstlehramt wolltest?
Ja. Ja. Weil es für mich, also ich hatte vor, schon immer freie Kunst zu studieren.
Ja.
Und ich habe mich davor informiert an der Akademie, dass man 2 Studiengänge gleichzeitig studieren kann. Kunstlehramt und freie Kunst.
Ja.
Und ich dachte eben dann nach der Ausbildung als Fachlehrer.
Weil die Idee auch von seiner eigenen Arbeit leben zu können, war vollkommen jenseits, oder?
Ja, total.
Und das wäre gar nicht als Möglichkeitsraum, sondern eher schön, das macht mir, das motiviert mich.
Ja, und ich
hatte natürlich, der nächstlegende richtige Beruf ist Lehrer sozusagen.
Ja, natürlich. Und ich hatte natürlich auch das große Vorbild, mein damaliger Kunstlehrer, von dem ich super viel gelernt habe, wo ich dachte, okay, der hat ja auch nebenbei Ausstellungen so gemalt.
Klar,
wo ich dachte, kann ich mir auch super vorstellen.
Lustigerweise war das bei mir ja auch so, mit meinem Kunstlehrer. Weil ich hatte ja, ich bin natürlich groß geworden mit, keine Ahnung, bei Gerd Richter auf dem Schoß und alles Mögliche.
Ja, ich habe deine Biografie gelesen.
Genau, und war aber eher da immer im Wettbewerb und dachte, man kann es auch mal irgendwie um uns Kinder oder mich gehen und nicht immer nur um Kunst. Und hatte dann eben diesen Unfall und war dann im Internat und da gab es einen Kunstlehrer, der eben sehr stark geprägt durch Josef Beuys, wie wahrscheinlich alle Kunstlehrer dieser Generation.
Also alles ist Kunst.
So seine Sachen gemacht hat und eben auch Kunstlehrer war, aber die sind ja dann Künstler und machen eben auch noch Kunstlehrer, weil sie halt irgendwas...
Also eigentlich behandeln sie Kunstlehrer auch so ein bisschen stiefmütterlich.
Ja.
Also so war es zumindest bei meinem Kunstlehrer so, dass er, glaube ich, auch sehr gerne von seiner Kunst gelebt hätte, aber natürlich auch irgendwie Broterwerb. Und ich glaube, wenn man da so ein Schloss umbaut, da gibt es ja sicher auch Verbindlichkeiten, die man dann bedienen muss. Ja. Also ist ja klar, so eine Sicherheit. Aber ist ja interessant. Und deswegen war es für mich so auch, also ich hätte es super gerne, oder ich habe auch überlegt, ob ich mich einfach nicht gleich in freie Kunst bewerbe, aber ich dachte so, so eine Sicherheit wäre schon nicht schlecht. Und deswegen war für mich ganz klar, dass der erste Step in der Akademie ist, ich bewerbe mich in einer Lehramtsklasse und wenn ich dann da die Probezeit bestanden habe, dann schaue ich mir die freien Klassen an.
Ja.
Und genauso habe ich es dann auch gemacht.
Okay.
Mein erstes Staatsexamen als Fachlehrer gemacht, habe dann bin ich ins Referendariat, sondern...
Ach, du hast auch mit Kindern gearbeitet, ja?
Nee, also ich bin nicht ins Referendariat. Ich habe die bis zum ersten Staatsexamen gemacht, habe natürlich Praktikas in der Schule da machen müssen und dann, ich war im Juli fertig, hätte im September ins Referendariat gehen können. Und habe dann aber abgesagt, dass ich nicht reingehe und bin stattdessen in der Nähe von Bayreuth in der Fabrik. Habe dann Duschräume, Klos und Büroräume geputzt und Müll ausgeleert. Natürlich, die in der Fabrik dachten alle, er spinnt, der ist Lehrer, der hat ein Staatsexamen, hat Abitur und jetzt... Also es sind Leute, die Hauptschulabschluss haben, was ich gefühlt eigentlich gewesen wäre.
Und das hast du gemacht, weil du einen Job brauchtest, oder was?
Ja, genau, weil ich einen Job brauchte, weil ich zu Hause ausgezogen bin, eine WG hatte und ich quasi meine Miete zahlen wollte und ich nebenbei nach dem Job meine Mappe gemacht habe. Für die Akademie.
Aber hättest du als Referendar auch quasi jobben können?
Nee. Ja, schon, aber ich glaube, da hat man dann so viel, weiß nicht, es sind 20 Wochenstunden mit Unterrichtsvorbereitung, okay. Dann weiß ich nicht, wo ich nicht hinversetzt werde, weil bin ja gefühlt Frischfleisch mit 23 Jahren,
okay.
Nicht verheiratet, keine Kinder.
Kann man also überlegen.
Ja, und das war für mich keine Option.
Ach, und dann setzt man den nach Untertupfing ins...
Ja.
Okay, verstehe.
Aber welchem Ober...
Und du hast dann, warst du noch an der Akademie?
Nein, ich habe dann, also nach der Fachlehrerausbildung,
ja.
Bin ich nicht ins Referendariat, habe das halbe Jahr in der Fabrik gearbeitet.
Ja.
Da, wie gesagt, die Sanitäranlagen geputzt und habe danach, also während der Zeit, dann meine Mappe gemacht. Und dann habe ich mich beworben für Berlin an der UdK, für München. Auf Kunstlehramt.
Ach so, verstehe. Das heißt, die Transition findet gar nicht, das ist nicht dieselbe Akademie, in der man Lehramt und freie Kunst studiert.
Doch, also in München.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es in den anderen Akademien ist, aber da gibt es ja Lehramtklassen, freie Kunstklassen, Bildhauerklassen, Bühnenbildklasse.
Okay, aber woher kam denn die, hattest du dann da mit Studierenden zu tun, die an der Akademie
ja.
studiert haben? Da schon,
ja.
Okay.
Also ich hatte eine sehr gute Freundin, die eben auch, die ich an der Fachoberschule in Bayreuth, wo ich zweimal das allgemeine Abi dann nicht geschafft habe,
ja.
Die hatte ich da eben kennengelernt und die hat schon den Weg gemacht, so okay, die hat die 13. Klasse geschafft, ist dann in die Klasse gekommen, wo ich dann später auch in der Akademie war, in die Lehramtsklasse, hat sich quasi auf die Akademie beworben, hat da Lehramt studiert und ist jetzt, glaube ich, auch im Referendariat oder ist schon in der Schule.
Okay, die macht aber weiter Lehrer.
Ja.
Okay.
Und
ist das gemischt, Lehrer und frei?
Nee,
ist getrennt.
Ja, genau. Es
okay.
gibt vier Lehramtsklassen und
ja.
es ist natürlich wie so ein bisschen auch wie immer in Hogwarts in der Akademie. Die Lehramtsklassen sind nicht so gut angesehen. Also es wandelt sich natürlich mittlerweile zum Glück auch. Die freien Künstler sind halt die Künstler und die anderen sind halt nur die Lehrer.
So ist es halt. Wenn man 20 Jahre später guckt,
ja.
denken die einen vielleicht,
nee, oder doch lieber das andere gemacht. Johann, du brauchst gar nicht 20 Jahre später schauen. Ich habe es jetzt schon teilweise bei mir in dem Diplomjahrgang, wo jetzt die ersten Überlegungen kommen oder die Jahrgänge davor, die dann jetzt mit freier Kunst irgendwie jetzt doch überlegen, ob sie nicht nochmal Quereinstieg in Lehramt machen.
Okay, also, weil die Realität dann ja, einholt. Die wird natürlich
ja.
in Akademien auch oft ausgeblendet, ne?
Ja, natürlich.
Das ist sozusagen da
ja.
der Kunstmarkt und ob der funktioniert oder für wen. Okay, verstehe. Und dann hast du aber quasi, du konntest nicht quer wechseln, sondern du bist ihm näher gekommen, hast gesagt, ich versuche das jetzt und mache eine Mappe.
Ja, genau. Und dann habe ich mich, ja,
also Grundlage für die Bewerbung.
Ja, genau, für ja. Kunstpädagogik habe ich dann die Mappe gemacht.
Und was war da so drin?
Ja, weil das war für mich dann auch immer, warum ich früher mich gescheut habe oder einfach eine Riesenangst vor der Mappe hatte. Weil, boah, die Mappe ist so gut, die muss so gut sein. Was zeichnest du? Und dann in der Zeit, wo ich nicht das Ref angetreten habe, sondern meine Mappe gemacht habe und in der Fabrik war und Sanitäranlagen geputzt habe, das ist ja dann eine sehr eintönige Arbeit. Da hat man ja. sehr viel Zeit, drüber zu denken, was ich dann 2 Stunden später zeichnen will. Und dann habe ich mir gedacht, so dass die Mappe ist ja so quasi der Türöffner für den Professor, die Professorin, wo ich mich bewerbe. Und ich wollte ihnen eigentlich zeigen, wie ich lebe. So, ich habe dann mein Zimmer gezeichnet, den Keller bei mir gezeichnet, den Blick aus den Dächern, Stillleben, eine Kaffeetasse auf dem Tisch. Halt einfach so, dass die Idee war von meiner Mappe, dass wenn der Professor die Mappe aufmacht, sich die Blätter anschaut, dass er einfach durch meine Wohnung spaziert und weiß, ich habe dann auch die Klos in der Fabrik gezeichnet.
Ja.
In meiner Mittagspause oder die Duschräume, die Fliesen. So.
Und hattest du denn schon einen Professor im Blick, bei dem du gerne studieren wolltest?
Ja, also ich okay. habe mich davor schon informiert.
Ja.
Und war dann, das Gute ist ja wirklich dann bei Kunstpädagogik, die machen dann so Mappen vorn auch, wo du dann hinkommen kannst und deine Zeichnung schon zeigen kannst.
Mhm.
Und dann sagen die 4 ProfessorInnen so, ja, ist gut oder haut uns jetzt gar nicht um. Und da war ich dann bei dem ersten Forum, das war kurz vor Weihnachten, weil immer im Mai ist die Bewerbung. Und dann war das erste Forum und der Professor, den ich mir damals ausgesucht hatte, Professor Werner, der fand es, glaube ich, auch ganz gut und hat gemeint, ja, es...
Professor für Kunstpädagogik
ja.
dann, okay. Das sind aber auch alles Künstler?
Ja, also die haben auch an der Akademie studiert
okay.
und eigentlich auch freischaffende
okay, okay.
Künstler und die...
Ja.
Haben dann eine Pädagogikklasse quasi übernommen.
Gut, und das hast du dann vorgestellt?
Ja, und das fand er gut.
Und ging in die richtige Richtung? Und dann
ja.
hast du es da...
Dann habe ich es auch bei ihm versucht, weil du kannst dich ja nur auf einen Professor bewerben.
Aha.
Wenn du dich an der Akademie bewirbst, du kannst dich ja nicht 5 Leute bewerben.
Ach, man bewirbt sich nicht allgemein?
Man bewirbt sich auf einer Klasse.
Ach so, ich kenne das anders. Ja, an der Städelschule war es so, man bewarb sich, konnte sagen, wo man gerne hin will, aber dann konnte es sein, dass die das angeguckt haben und gesagt haben, der nimmt den, die nimmt
ja,
den.
Ja, so ist es zum Beispiel auch in Wien.
Ja.
In Wien, also wie ich da bei Daniel war, habe ich ja das auch mitbekommen.
Daniel Richter.
Ja, genau. Ja. Da ist es dann auch so, man bewirbt sich quasi in einem freien Pool an der Akademie und hat einen Wunsch, aber
genau.
Zu wen du am Ende kommst, ist
okay, da war es nicht so. Da hast du den angepeilt.
Ja, und es hat dann auch also auf Anhieb geklappt. Und ich hatte dann sogar auch, weil ich mich ja in Berlin an der UdK für Freikunst beworben habe und Hamburg bei Anselm Reile tatsächlich.
Aha. Ah ja, okay.
Und da hatte ich dann auch die, also jeweils in Berlin und Hamburg hatte ich auch die Einladung zum Eignungstest.
Da trifft man die auch dann?
Zum Eignungstest, ja.
Da ist dann auch der Professor Reile beim Eignungstest.
Also ich weiß ja nicht, ich habe es ja da nicht gemacht. Ich habe ja dann abgesagt, weil
Achso, du hast aber wollte. Einladung bekommen nach...
Ich habe Einladung bekommen
Hamburg für, und Berlin.
Genau.
Okay.
Und ich habe mich dann das für München entschieden. Das war natürlich
für Selbstbewusstsein auch gut, oder?
Ja, das war super gut.
Ja.
Das war, weil, ich meine, der Schritt zu sagen so, es war ja auch bei mir in der Familie...
Bist du überall
so,
genommen worden?
Also ich bin überall eingeladen worden
okay, zur Eignungsprüfung. Okay, eingeladen, okay.
Mhm. Und das ist ja dann so, wenn du die Eignungsprüfung schaffst, dann bist du drinnen.
Ja.
Also, aber du musst natürlich noch
Bei wem hast du dich Tage. In Berlin beworben?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe auch auf dem Weg hierher überlegt.
Aber es war Reile in
Hamburg.
Und dann jemand in Berlin und in München, der Professor Werner.
Ja, genau.
Okay.
Matthias Werner.
Aber das verstehe ich nicht. Beim Anselm kann man doch nur freie Kunst
studieren. Ja, ich habe mich auch, also ich bin zweigleisig gefahren. Einmal freie Kunst,
ja.
Einmal Kunstlehramt.
Okay, verstehe.
Und auch
in Berlin. Kunstlehramt war aber Werner.
Ja,
genau. Und freie Kunst in München hast du dich gar nicht beworben?
Nee, habe ich mich nicht. Also ich habe mir davor die Klasse im Internet angeschaut.
Ja.
Und es war, also ich wäre gerne in eine Klasse Förk gegangen.
Aber war der noch da?
Nee, der ist da eben gestorben.
Ja.
Oder 2 Jahre davor.
Ja.
Und da war die Klasse so ein bisschen in der Schwebe.
Ja.
So wie es dann immer ist, wenn der Professor nicht mit da ist, dann ist ja irgendwie...
Wo sind wir denn jetzt zeitlich eigentlich überhaupt?
2016.
Okay. Okay, gut. Und dann warst du bei Werner...
Ja.
Und dann?
Dann habe ich die 2 Semester Probezeit eben geschafft, die man an der Akademie hat. Und danach habe ich mich nach den freien Klassen umgeschaut. Und zu der Zeit ist dann eben Gregor in München berufen worden als Nachfolger von Günther Förk.
Gregor Hildebrand.
Ja.
Ja.
Und dann hatte ich mir, also war ich bei Gregor öfters in der Klassenbesprechung bei Karin Kneffel.
Mhm.
Und
auch eine Malerin, ja.
Ja. Und Markus Oehlen, auch damaliger Professor an der Akademie und die 3 Klassen waren so meine Favorites.
Und interessant, ich meine, die Kneffel ist ja eine richtige Malerin,
ja.
Figurativ hauptsächlich. Und der Gregor ist ja, würde ich ja sagen, eher ein konzeptueller
ja.
Maler.
Ja.
Der mit Kassettentape und Kassetten und Schallplatten
ja,
und
genau.
So Objekte kollagiert und.
Ja, aber ich fand so seine Zusammensetzung der Klasse, weil natürlich teilweise die älteren Semester von Günter Förk, also die Klasse übernommen hat, aber dann auch schon neue StudentInnen reingenommen hat und er jetzt nicht 100% gesagt hat, bei mir wird nur in der Klasse gemalt, wie jetzt zum Beispiel bei Karin
ja.
das der Fall war.
Ja.
Das wo eine reine Malereiklasse war, sondern ich fand es eigentlich...
Aber deshalb können die auch alle so gut malen wahrscheinlich, weil ja. die ganze Zeit nur malen müssen. Ja.
Ja, und das fand ich so, das hat Gregor dann schon so ein bisschen freier gelassen.
Okay.
Er hätte sich's, glaube ich, sehr gewünscht, wenn mehr Leute gemalt hätten, aber wenn sind auch sehr gute Bildhauerinnen bei
ja.
uns so in der Klasse, haben sich so entwickelt.
Okay, ja. verstehe. Und dann?
Markus Oehlen habe ich relativ schnell ausgeschlossen, die Oehlen-Klasse.
Hat dich ausgeschlossen?
Nee, habe ich für mich dann ausgeschlossen, weil es da gefühlt mehr um ja Drogenmusik und Punkmusik ging.
Wie haben wir früher halt Kunst studiert hat.
Ja. Genau. Und ich dachte, ja, das ist eigentlich nicht so mein Ziel. Also es ist ganz nett ein paar Mal, aber irgendwie, nee, das hat mich da nicht so gelockt. Und dann war so die Entscheidung.
Kneffel sind natürlich vor allem auch die sehr viele Malerinnen, ne?
Ja,
ja.
Und Kneffel-Klasse war für mich halt auch einfach so eine super brave Klasse.
Also, zu brav, okay.
Naja, was heißt zu brav? So, das hat mich dann irgendwie... Da fand ich irgendwie Gregors Klasse.
Oehlen war dir zu wild und Kneffel zu brav. Dann
ja,
Hildebrand war die gute Mitte. Okay.
Ja, genau.
Und aber auch viel, oder? Der Gregor hat viele
ja, Gregor hatte ja eine große Klasse von Förk übernommen und.
Der war auch so Josef Beuys-mäßig drauf.
Ja, so ein bisschen. Aber ich
alle können mitmachen.
Ich meine, Daniel Richter hat noch eine größere Klasse.
Ja. Und wann hast du denn das Gefühl, bist du zu deiner eigenen Sprache gekommen? So visuellen Materialsprache, weil. Jetzt hat man viel sozusagen über diesen Prozess geredet. Was ist denn der Prozess deines Malens? Wie sehen die Bilder aus? Das ist ja eine abstrakte sehr materialgetriebene Sprache, würde ich sagen.
Ja. Nee, wie ich mich tatsächlich noch bei Gregor dann beworben habe an der Akademie, also 2018 hat er mich dann genommen, da habe ich noch gegenständlich gemalt, aber schon deswegen hatte ich auch die Überlegung gehabt wegen Kneffe, weil es ist ja schon eine vorwiegend gegenständliche Malereiklasse gewesen. Und deswegen hätte ich mir da auch sehr gut vorstellen können, aber es gab dann einfach so eine Prozessentwicklung, wo ich dachte, warum male ich das Stillleben oder warum male ich überhaupt dieses Stillleben vor mir? Warum mache ich den Blick aus dem Fenster? Ich könnte es genauso mit dem iPhone fotografieren, dann ist es wahrscheinlich besser.
Mhm. Und dann, also du hast bis vor die Zeichnungen, die du gemacht hast, von deinem Alltag, sind zur Malerei geworden.
Ja, genau.
Ja, oder, auf Leinwand,
ja.
Öl.
Ja. Ja. Ja, tatsächlich am Anfang noch Öl.
Ja.
Mit hochgiftigen Lösungsmitteln natürlich.
Ja.
Und so hatte ich mich dann auch noch bei Gregor beworben und er hat es auch gesehen, so gegenständlich, aber fand es gut, hat gemeint, ja, ist gut gemalt, ich soll zu ihm kommen. Dann hatte ich da dann mich in der Akademie eben, du musst natürlich, wenn du eine zweite Klasse willst, musst du dich nochmal bewerben. Mhm. Also ich habe dann halt einfach mein Portfolio gezeigt und dann hat er mich eben genommen.
In das, was du schon für Professor Werner hattest?
Nee, ich habe ja dann Neues. Was ich da in der Akademie dann schon in Werkstätten gemacht habe oder ja. Dann auch in der Kunstpädagogikklasse habe ich ja dann auch.
Aber das sind keine Sachen, die du jetzt heute noch als deine Arbeit bezeichnen würdest.
Nee. Also das sind Entwicklungsschritte. Ich glaube, sonst würde ich jetzt nicht da sein, wo ich bin, ja. Wenn ich so nicht angefangen hätte zu malen oder zu zeichnen auch, weil ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ich irgendwie von vornherein abstrakt mal. Also für mich war der Schritt vom Gegenständlichen zum Abstrakten war super wertvoll.
Mhm. Wie ist denn das so mit dem mit den Einflüssen? Also hast du dich dann auch viel mit Kunstgeschichte beschäftigt und auch so angeguckt und so?
Ja, also schon davor natürlich hatte ich in der Fachoberschule, hatten wir Kunstgeschichte, ich glaube 4 Stunden. Und dann natürlich in Kunstpädagogik. Das ist ja anders wie in der freien Kunst, da hast du quasi Pflichtmodule, die du belegen musst, um das Staatsexamen zu schaffen.
Ja.
Und da hatte ich weiß gar nicht, wie viel Vorlesungen ich Kunstgeschichte hatte. Und das war für mich natürlich extremst gut, weil da ich dann in 2 Klassen studiert habe, ich habe natürlich irgendwann Kunstpädagogik stiefmütterlich dann auch behandelt. Aber ich musste ja noch die Vorlesungen besuchen und da habe ich natürlich einen riesen Einblick in der kompletten Akademie bekommen. Weil ich habe zum einen mal Kunstpädagogik studiert, musste Pflichtvorlesungen machen,
ja.
Bei Maria Muhle Ästhetikvorlesung, Florian Matzner Kunstgeschichte.
Ja.
Aber so habe ich halt die Kunsttheoretiker auch extremst kennengelernt. Ja. So Florian Matzner hätte ich sonst wahrscheinlich nie wirklich kennengelernt, wenn ich nicht Seminare bei denen belegen müssen. So.
Ja.
Und das fand ich auch immer extremst spannend und wertvoll auch für meine eigene Arbeit, für das eigene Hinterfragen der eigenen Arbeit.
Nee, und vor allem nicht irgendwie Ewigkeiten Sachen zu machen, die jemand anders vor 30 Jahren schon gemacht hat.
Total.
Wo ich manchmal mich dann wundere und sage, sag mal, kennst du das und das eigentlich? Und dann bin ich ganz erstaunt, dass...
Ja, und das hat mich natürlich dann auch so geschult oder den Blick auf meine damaligen Arbeiten, wo ich dachte, oh Gott, das ist alles so altbacken. Also warum mache ich das?
Ja.
So. Und dann war für mich so ein Schlüsselmoment, wie ich dann bei Gregor in der Klasse war, dann kam natürlich Corona. Und von einem Tag auf den anderen hat dann die Akademie zugemacht und man wurde quasi gezwungen, so schnell wie möglich Arbeitsmaterialien rauszuholen.
Mhm.
Und ja, wenn man es privat irgendwie weiterarbeiten will, weil die Akademie macht zu. Und dann habe ich mein Zimmer in meiner WG in München freigeräumt, habe mir eine Wand freigeräumt, habe mein erstes Bild noch mit Öl gemalt und dann ist mein Mitbewohner zu Recht völlig ausgerastet, weil die ganze Wohnung nach Lösungsmittel und Ölfarben gerochen hat. Aber das war für mich super gut, weil dann habe ich einfach meinen Malprozess umgestellt. Dann habe ich angefangen, mit Acrylfarben zu malen, hin zum Abstrakten. Und also ich hatte nicht mehr viel Material. Ich hatte dann immer 2 Bilder an meiner Zimmerwand hängen. Und wenn das Bild gefühlt fertig war, habe ich es weiß grundiert, weil ich viel weiße Farbe hatte, habe das neu gemalt. Und so hat sich dann für mich diese Malweise, weil du ja vorhin nach Malweise gefragt hast, wie meine Malweise entstanden ist, so ist es so unnatürlich, hat sich's entwickelt, weil ich hatte nur 2 Leinwandgrößen und habe über das erste Vierteljahr bei mir zu Hause gemalt in mein Zimmer und habe immer, wenn das Bild für mich gefühlt fertig war, weiß grundiert, das Weiß verdünnt, weil ich hatte nur noch einen Eimer weiße Farbe im Bösner zu bestellen, der war völlig überrannt. Jeder hat online bestellt, jeder Künstler, da hat es Wartezeiten von 6 bis 8 Wochen. Deswegen habe ich die weiße Farbe verdünnt und habe dann das Bild auf den Boden gelegt, habe das wieder grundiert. Und habe dann immer weniger Striche, weil ich die Farbe gespart habe, draufgesetzt. Und dann dachte ich mir irgendwann, hey, das ist viel besser, was ich bis jetzt davor gemacht habe.
Aha, okay. Also und dann eine Art Arte Povera Erfahrung.
Ja, mit, ja, total. Ja, das war dann fast schon auch meditativ. Du hast ein Bild fertig gehabt. Für dich war es fertig. Es sieht es und so keiner. Also heißt, ich übermal's wieder. Ja. Ich habe ja nur diese zwei Formate in der WG und mal wieder ein neues draus. Und am Ende hatte ich, glaube ich, ein gefühltes Malbrett. Aber was dann mir super geholfen hat, ich habe dann immer Bilder gemacht, war mit Gregor immer im Kontakt, habe ihm Portfolios von den Bildern geschickt und er hat mir immer Feedback gegeben. Und dann war es für mich wie so eine Wiedergeburt, Renaissance, wie die Akademie wieder aufgemacht hat, wie man reingehen durfte. Und dann wusste ich, wie ich weitermache.
Interessant.
Also das war so... Das war für mich die Idealzündung des Corona zu Hause, weil ich wusste dadurch, wie ich jetzt weiterarbeiten will.
Mhm. Also du warst quasi zurückgeworfen auf die Leinwand und musstest dir irgendwie...
Ja, auf elementare Farben.
Ja.
Also ich hatte einen großen Eimer Weiß, ich hatte Schwarz, ich hatte die Grundfarben, ich hatte Ölstifte da. Meine Ölfarben konnte ich nicht mehr verwenden, weil sonst hätte mich mein WG-Mitbewohner wahrscheinlich gekündigt.
Ja.
Also habe ich mich für Acrylfarben entschieden.
Und wie bist du dann zu dem Teppich gekommen? Also wir zeigen in der Ausstellung hier eben Gemälde, Bilder und auf dem Boden diesen auch ein großes Bild, ein Bodenbild.
Ja. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich fand Teppich schon immer irgendwie interessant, so natürlich auch Kunstgeschichte, Teppich von Bayeux. So,
erzähl mal.
Da gibt es ja diesen riesen Teppich von Bayeux, der irgendwie fast 60 Meter lang ist und der die Geschichte Englands quasi erzählt. Und der ja im Mittelalter entstanden ist und...
Wie so ein altes Kinofilm.
Ja,
wie so eine Unterhaltung, oder?
Ja, genau. Ja. Ich glaube, der ist einen halben Meter oder einen Meter hoch. So. Und das fand ich, wie wir das da in Kunstgeschichte bei Florian Matzen hatten, wo ich dachte, so, absolut Wahnsinn. So zur damaligen Zeit, was die da gemacht haben, wie sie die Figuren abstrahiert haben, die Geschichte so erzählt haben, fand ich einfach wahnsinnig interessant. Natürlich dann Kunstgeschichte, Miro, Teppiche, unglaublich schön.
Und weil das ist ja auch, oder ist es auch wahrscheinlich wieder so dieses meditativ-prozesshafte, oder? Weil wie macht man den? Stopft man doch irgendwie, ne?
Also der ist getuftet.
Tuften
nennt man getaftet, das. Genau. Getuftet, getaftet.
Das ist wie Häkeln eigentlich, oder?
Ja, nicht ganz. Also du hast, das heißt Tufting Gun, also du hast so eine Maschine, die ein bisschen ausschaut wie einen Akkuschrauber, Bohrmaschine. Und die zieht die Wollfäden, zieht die ein und schießt die quasi durch eine spezielle Tufting-Leinwand, durch die einzelnen Maschen und schneidet die in Sekundenschnelle auf der Rückseite ab. Und das Gute an den Tufting-Verfahren ist eben, dass du verschiedene Höhen machen kannst, mit verschiedenen Wollstärken arbeiten kannst und es relativ schnell geht, wie wenn du es knüpfen würdest.
Aber ich meine, dieses physische, repetitive, wie du es vorhin bei der Malerei beschrieben hast, ist doch schon wahrscheinlich ein Element in deiner Arbeit, oder?
Ja, total.
Und was mir auch noch gerade durch den Kopf geht, was ich interessant finde, du bist ja irgendwie fescher junger Mann, wie man da in Bayern sagen würde, aus Bayreuth, irgendwie jetzt dann malen, also jetzt Malermeister vielleicht, Fassadenfarben, das würde man vielleicht noch verstehen, aber...
Ja, freie Kunst versteht man
nicht. Das ist jetzt ja auch nicht so cool, oder?
Nein, also ich bin auch ganz ehrlich, also viele Leute haben
mich... Die denken auch, was ist denn das für ein...
Ja, nee, ich meine, wie ich vorhin erzählt habe, in der Fabrik, die haben ja alle gedacht, der spinnt, der hat erstes Staatsexamen, kann unterrichten, der putzt jetzt die Klos von mir.
So. Nee, aber auch überhaupt sozusagen diese Richtung zur Kunst hin...
Ja, natürlich, alle anderen, auch in meinem Freundeskreis von damals
sind... Das ist ja auch so sehr eher vielleicht weiblich konnotiert, oder?
Ja, klar. Auch mein ganzer Freundeskreis von damals hat keine Kunst gemacht.
Und deine Eltern?
Nee, auch nicht. Also meine Mutter,
aber wie fanden die das?
Naja, ich sag mal so, also da ich eine große Familie habe und da muss man natürlich irgendwie einen Platz finden, wo man da eine Begabung hat oder so. Und ich meine, wenn es gut, also sehr gut gelaufen. So, ich habe die Akademieprüfung geschafft mit beiden Klassen. Bin Meisterschüler von Gregor geworden.
Genau, erzähl nochmal zurück. Du hast dann in dieser, bei Corona da irgendwie eingeschlossen, das gefunden. Und Gregor war dann auch ein wichtiger Dialogpartner im, was mache ich da eigentlich und weiterentwickeln.
Also Gregor war für mich, Rückblick war das, also der perfekte Professor, der größte Mentor und Förderer. Also ich meine, weil du vorhin gefragt hast, Teppich. Also ich habe dann schon, oder Gregor hat auch, ich glaube, der hat gesehen so halt auch, wie wahrscheinlich... Mein damaliger Kunstlehrer so, dass ich einfach so den Ehrgeiz habe, dass ich es einfach schaffen will.
Ja.
So von ganz unten hochgekämpft quasi. Perfekte SPD-Geschichte. Mhm. So, dass ich es einfach schaffen möchte mit freier Kunst so. Und man hat vielleicht auch eine Stärke in den Arbeiten gesehen, hat mich einfach weiter gefördert, hat mir immer Kritik gegeben. Aber ich war auch ein Student, der einfach immer Gregor gefragt hat, wenn Gregor da war in München, wie er Klassenbesprechungen hatte. Ich habe grundsätzlich vorgestellt.
Ja.
Weil ich wollte ja ein Feedback haben. Es gab Leute,
auch die von den anderen.
Ja, na klar. Ja,
das also habt so ihr noch, ne? Crit Class, wo man sich rechtfertigen muss für das,
ja, genau, was
man
macht. Ja, also sind es eigentlich auch vorgesehen, dass man mindestens einmal im Semester präsentiert. Es gab Leute, die, von denen habe ich 2 Jahre gefühlt nichts gesehen. Mhm.
Du hast quasi dieses System auch richtig in Anspruch genommen.
Ja.
Also das Schulsystem,
ja,
Kunstunterricht.
Also, ja, total. Ja. Also das ist so, ich wollte ja was lernen. Also ich habe so lange auf das Ziel Akademie hingearbeitet, auf die freie Klasse hin. Und ich habe einmal diese beschissene Erfahrung gemacht mit den 2 Jahren umsonst, wo ich das nicht geschafft habe. Ja. Was mich im Nachhinein, war das sehr wertvoll für mich, weil das hat mich geprägt, so will ich nicht nochmal enden. Mhm. So, und das war klar, ich fordere es von Gregor ein. Wenn ich in Berlin bin, besuche ich ihn, schaue mir die Ausstellung an, zeige ihn Arbeiten von mir. Und das hat er honoriert und er hat mich einfach weiter gefördert. Ich meine, er hat dann Meisterschüler gemacht.
Und ich glaube, der Gregor ist auch ganz gut darin, auch sozusagen über die Welt da draußen zu sprechen, oder?
Ja.
Und also zu erklären, wie
perfekter Netzwerker.
Ja.
Also das war ganz schön, wie ich dann bei Daniel das Stipendium hatte. So,
wie kam das zu Daniel Richter?
Ich habe ja dann 2022, also wo dann Corona zum Glück veräppt ist und wir wieder in der Akademie gearbeitet haben, da dachte ich mir schon so, jetzt bin ich langsam an dem Punkt, jetzt seit 2016 habe ich an der Akademie studiert, ich war fertig mit Kunstpädagogik, mit dem Studium, hatte nur noch freie Kunst. Und da dachte ich mir schon so langsam, bin schon so auf dem Weg zum Diplom. Irgendwie brauche ich nochmal einen Richtungswechsel. So, ich bin jetzt einer der höheren Semester bei Gregor in der Klasse. Er hat vor, mich als Meisterschüler zu machen. Und dann dachte ich mir so, irgendwie will ich mich nochmal neu beweisen. Ich bewerbe mich auf ein Erasmus-Stipendium. Mhm. Und dann verführe mich ganz klar Wien, so zu Daniel.
Ja.
Zu der Zeit wusste ich aber noch nicht, dass Daniel da seinen Kinofilm hat und so sein.
Und den kanntest du schon?
Nee, den kannte ich gar nicht. Ich kannte natürlich seine Malerei.
Ja, und das war aber dein Ziel, dahin zu gehen. Ja.
Mein Ziel war, Erasmus-Stipendium bei Daniel zu bekommen. Und bin ich schon so ein bisschen naiv, blauäugig hin und dachte mir so, ich bewerbe mich bei dem, ich bin gut, der wird mich nehmen. Und ich habe mich dann beworben. Dann musste ich also ein Auswahlverfahren nehmen von der Akademie. Die müssen dich vorschlagen. Die Akademie in Wien musste dich zulassen. Und dann ist es, du landest in dem Pool. Du kannst natürlich den Wunsch Daniel Richtern geben, aber es liegt natürlich an Daniel, ob er dich nimmt oder nicht.
Und das machen, glaube ich, viele auch, oder?
Nee, und er nimmt auch nicht viele. Und
aber es machen viele, dass sie das angeben, dass sie da gerne hinwollen.
Ja, oder? Und er nimmt nicht viele.
Ja, so. Ja.
Aber ich wusste es am Anfang auch gar nicht, wie wenig er eigentlich nimmt. Und dann.
Ich dachte, die Klasse wäre so groß.
Ja, aber da die Klasse so groß ist, nimmt er nicht viele
Erasmus. Ach so, keine Stipendianten, okay, verstehe, ja.
Der nimmt dann immer im Jahr 2 oder 3.
Die nimmt die Leute fix fest in seine Klasse, aber nicht dann zu Gast, okay.
Ja, genau. Ja, der nimmt dann maximal 2 oder 3, weil ich meine, rein theoretisch, wenn alle in Daniel Richters Klasse kommen würden, wäre gar nicht der Arbeitsplatz für die alle da.
Ja, klar.
Aber da du einen Schwund immer hast, der nicht kommt.
Oder die halt irgendwas anderes machen. Ja. Hip-Hop oder Rap oder
Surfen.
Ja,
da ist es dann okay. Und ja, dann hatte ich bei ihm so das, also er hat mich dann genommen, hat das mein Portfolio präsentiert und es war eine ganz lustige Geschichte.
Er hat deine Sachen vorgestellt.
Nee, also ich wurde dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch, er wollte mich kennenlernen und dann hatte ich von dem Assistenten auch erfahren, so, hey, nimm mal ein Portfolio mit. Und dann war ich so, mein Bruder zu der Zeit Design in München studiert. Und dann habe ich zu meinem Bruder gemeint, so, ich brauche ein Portfolio, das muss das Beste sein. Gutes, dickes Papier, ordentliche Repros gemacht, ordentlich ausgedruckt, Vita. Und dann bin ich da zu Daniel hin. Er hat mein Portfolio genommen, hat es innerhalb von 3 Sekunden durchgeblättert, hat gemeint, ja, ich nehme dich. Aha. Und dann war ich so,
Gespräch nötig.
Ja, und dann war ich so, okay, cool, danke Daniel, dass du mich nimmst, aber so, dann war ich ja sicher, dass er mich nimmt und dann war ich so ein bisschen heraus und dachte mir so, ganz ehrlich Daniel, du hast doch mein Portfolio gar nicht angeschaut so richtig, so was einmal durchgeblättert und dann hat er gemeint, naja, ich habe dich davor recherchiert so und ich wollte eigentlich nur sehen im Portfolio, wie groß deine Arbeiten in Wirklichkeit sind und die sind großformatige Bilder, das heißt für mich, dass du gefühlt jeden Tag im Atelier bist und deswegen nehme ich dich.
Aha, okay.
Und das war für mich so nochmal so was Neues. Ach, so kann man sich auch ein Portfolio anschauen. Also so, dass das die Messlatte ist. Da mal großformatig, hat so und so viele Bilder im Portfolio, heißt, der will das.
Der macht irgendwas.
Mhm. Ja, der ist nicht Surfer und DJ, sondern oder spielt in irgendeiner Punkband, sondern malt halt. Und das war für mich super gut, weil ich habe eine neue Klasse kennengelernt, einen neuen Professor für ein Jahr, den ich eigentlich noch nicht kannte. Und das war mega befruchtend. Und davor hatte ich, schon bevor ich zu deiner gegangen bin, hatte ich so die Idee oder die Frau auch kennengelernt, die eben tuftet, die dann für mich den Teppich mitgetuftet hat. Durch Zufall, weil die ist eine Arbeitskollegin von meinem damaligen Mitbewohner. Und sie hat dann so nebenbei mal erwähnt, dass sie so kleine Teppiche tuftet. Und dann dachte ich mir so, geil.
Aber jetzt. Normalerweise nicht in solchen Farben, oder?
Nein, und auch nicht in solchen Größen.
Also die, weil du hast ja jetzt, das sind ja zwei, welche, das sind zwei Farben eigentlich nur, oder?
Der Teppich?
Ja.
Also die Hauptfarbe ist natürlich so ein Weißton.
Ja, so ein Beige, wie so ein Off-White, ne?
Ja, also es ist halt ungefärbte Wolle, also Naturwolle. Und dann ist natürlich relativ viel Schwarz auch drin, aber schon auch viele Buntgarne.
Okay.
Und ich habe damals schon vor Wien, hatte ich sie dann in München zu meinem Atelier eingeladen, also mein Atelierplatz, und habe zu ihr gesagt, so ey, so male ich, so abstrakte Malerei, könnte man sowas als Teppich machen? Und dann hat sie gemeint, so ja, tolle Farben, man muss es natürlich vereinfachen, weil die ganze Schichtung bei meiner Malerei, das kann man als Teppich nicht umsetzen. Und dann war ich eben zu der Zeit in Wien und nach Wien war mir klar, ich mache Diplom das Jahr. Ich war dann Meisterschüler von Gregor und zu meinem Diplom mache ich einen Teppich. Und dann, die Teppichgröße hat sich dann eigentlich davon ergeben, dass... Und
wie kamst du auf die Idee, da diesen, weil du das interessant fandest in der Übersetzung? Weil das ist ja auch, also dieses
also aus meine
der Hand geben, weil du machst es auch selber oder macht es, gibst es, macht nur sie es?
Nein, also das ist... Also ich kann ja selber gar nicht taften. Ich habe es einmal kurz probiert.
Ist schwierig, ja?
Naja, ich glaube, jetzt bräuchte ich eigentlich Käthe, die könnte es noch besser erklären. Also die Frau, die das mit mir getuftet hat.
Ja.
Naja, das ist halt so ein bisschen wie Schwimmen. Je öfter du es machst, desto besser wirst. Und sie hat einfach das schon 4 Jahre gemacht. Sie hat einfach eine viel bessere Erfahrung, hatte schon teilweise das Equipment. Und ich hatte ja, ich kannte mich überhaupt nicht aus.
Aber die macht es ja auch nebenher, ne? Die ist irgendwie beim Bayerischen Rundfunk oder irgendwie sowas.
Ja,
ne?
Die ist beim, ja genau, du hast sie ja kennengelernt.
Ja, und die macht das aber quasi als Hobby oder als...
Ja, die hat es als Hobby gemacht und natürlich jetzt durch das letzte Jahr, wo wir da 11 Monate am Stück gearbeitet haben, ist, glaube ich, ein bisschen mehr wie ein Hobby geworden.
Okay, das ist wahr. Und du nimmst ein existierendes Bild, was dann übersetzt wird?
Nein, also ich kann es dir erklären. So, ich bin dann nach Daniel zurück, habe zu Gregor gesagt... Hey Gregor, ich habe eine ganz verrückte Idee. Ich würde gerne zu meinem Diplom Teppich machen. Und der Teppich ist so groß wie das Klassenzimmer, der ganze Boden.
Ja.
Also heißt 60 Quadratmeter. Und der hat, so wie Gregor halt immer ist, ja mach, finde ich gut.
Ja.
Mach mal. So, und dann hat er mir sein Atelier zur Verfügung gestellt, was grandios war. Ich durfte dann 11 Monate bei ihm oben in der Akademie im Atelier arbeiten. Und dann...
Wobei, du brauchst ja das Atelier nicht, um dann Teppich reinzulegen.
Nee, aber...
Hat dich damit gefördert, dir das zur Verfügung
zu stellen? Ja, weil ich konnte, also jedes Teppichstück ist ja 2 Meter auf 1,40 Meter. Oder
aber dir war es ja wichtig, man könnte ja auch einfach sagen, man bedruckt einfach einen Polyesterteppich mit irgendeinem Motiv. Ja, aber dir ging es ja um dieses...
Mir ging es, also ich dachte mir halt so, also zum einen, weil du, komme ich gleich auf die Frage von dir, zum einen war das sehr gut, dass du mir das Atelier gegeben hat, weil das Tuftungsverfahren ist super laut. Ich habe einen Kompressor mit 120 Dezibel, wo du teilweise mit, also Mickey Mouse mit so einem Kopfhörer arbeiten musst, weil der so laut ist, wenn der angeht. Weil das geht mit Druckluft, schießt die Maschine quasi die Wollgarne rein. Hätte ich das bei uns im Klassenzimmer gemacht, die hätten mich alle gesteinigt.
Und das macht die Käthe?
Ja, genau, das hat Käthe gemacht. Ich habe den Entwurf gemacht, ich habe die ganzen Rahmen für die Teppichstücke gemacht, die Leinwand aufgespannt, das Motiv des Teppichs aufgezeichnet, die ganze Wolle
besorgt. Weil der Teppich ist auf Leinwand gespannt?
Ja, der, also das...
Aufgekeilt?
Das Ausgangsmaterial des Teppich ist eine Tuftingleinwand, auf der quasi die Wollfäden reingeschossen werden, die dann auf die bestimmte Länge reingeschossen werden. Danach wird der Teppich verklebt, damit die Wollfäden auch halten und nicht rausgezogen werden können.
Ja.
Und dann wird der Teppich eben auf diese Höhe nochmal rasiert.
Und der kommt aber nicht, der ist flach auf dem Boden, der kommt nicht auf einen Keilrahmen.
Nee, der ist flach auf dem Boden.
Und ist aber nicht zu betreten.
Na, zu meinem Diplom konnte man eben, das war ja die Idee, warum ich überhaupt Teppich gemacht habe. Ich wollte ein Bild, also die Idee war, man kann eine Malerei von Franz Stein betreten.
Ja.
Und
dass es immersiv ist quasi und man Teil des Bildes wird.
Ja, genau. Ja. Und dass ich eben meine Malereien unterschiedlich, also klassisch einfach umsetze mit, ich habe ja dann, manche Farben sind tiefer, sind höher, die Wolle ist flauschig, die andere Wolle ist hart, so. Das fand ich einfach extrem spannend, mal ein Bild im Raum zu legen.
Ja.
So. Und nicht einmal eine Leinwand auf dem Boden, sondern dann halt einen Teppich.
Ja.
Und deswegen besteht der Teppich auch aus 21 einzelnen Teppichstücken, weil der Teppich ist insgesamt 9,80 Meter auf 5,60 Meter groß. Das hätte ich, den Platz hatte ich gar nicht. Das
klar.
Und das Gewicht pro Teppich wiegt 10 bis 12 Kilo, je nach Wolldicke.
Und das Motiv ist aber entstanden.
Das habe ich gezeichnet.
Genau, für die, aber schon im, als, du hast nicht was übersetzt, was es schon gab, sondern nee. Da, für den
also
Boden.
Also ich hab den kompletten Boden mir ausgemessen, ja. Habe den Boden mir in 21 Teppichstücke geteilt, die ja. alle in Hochformat sind und habe dann den Teppichentwurf konzipiert.
Okay, so, und zwischendurch gedacht, oh Gott, was war das für eine Idee?
Nee, das nicht, weil, nee. Also bei der Zeichnung noch nicht,
ja.
bei der Herstellung
nee, schon. Nee, das meine ich, im Prozess des Herstellens dann. Das
war absolut
nach dem fünften Stück, denkt man.
Ja. Ich kann es gar nicht anders sagen, weil erstens kannte ich nicht das Tuftungsverfahren, wie langwierig das ist, wie teuer das ist.
Ja.
Ich meine, ich habe ja alles selber finanziert.
Ja.
Die ganze Wolle, ich habe, weil es gab dann so Entscheidungen, ich mache es nicht mit Acrylwolle, die ein Viertel so teuer gewesen wäre wie ja. richtige Wolle, aber ich wollte halt irgendwie eine Qualität, weil ich mir dachte, wenn ich einen Teppich mache, dann mache ich es richtig.
Ja.
Also ich nehme 100% Wolle. Ich habe darauf geachtet, dass es Tierwohl
und so weiter. Ja.
Ja.
Und
die ganzen Materialkosten. Ich meine, nur alleine die weiße Wolle hat mich 7.000 Euro gekostet.
Ja. Und sag mal, die Bilder, wenn du jetzt so ein jetzt ist ja der Teppich in der Mitte vom Ausstellungsraum.
Ja.
Und drumherum hängen die Bilder.
Mhm.
Und wie kommst du zu so einem Bild? Also wie ist sozusagen der Beginn für so ein...
Für die Malerei?
Ja.
Es ist eigentlich, wie gesagt, durch meine klösterliches Corona-Dasein in der WG,
ja.
habe ich für mich halt einfach so ein System entwickelt, was für mich bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Also ich fange immer gleich an zu malen. Also ich bespanne die Leinwand.
Machst du selber?
Ja, ich mache alles selber.
Ja, kaufst keine Fertigleinwände?
Nee. Also ich kaufe mir... Die Keilrahmen,
ja.
Die Leinwand ist auf einer Rolle,
ja.
10 Meter und dann schneide ich mir
zu?
Die.
Ja.
Genau.
Und grundierst du?
Ja, und dann grundiere ich die Leinwand immer, da ich ja eben mit sehr flüssigen Farben mittlerweile mal, mit den Acrylfarben, die ich sehr verdünne, damit ich einfach die weißen Schichtungen hinbekomme.
Ja.
Grundiere ich, habe ich immer Farben übrig. Ich habe es gestern auch Julia im Atelier gezeigt. Mhm. So, ich habe grundsätzlich einfach immer Farben übrig und damit mit den Restfarben des vorherigen Bilds grundiere ich quasi die rohe Leinwand.
Mhm.
Und dann setze ich die weißen Schichten quasi drüber,
mhm.
die natürlich sehr dünn sind und so durch scheint immer Restfarben des vorherigen Bilds einfach durch. Und dann mhm. schaue ich halt, also sind dann immer, dann liegen die Bilder quasi auf dem Boden und ich nehme die flüssige Acrylfarbe, die sehr verdünnt ist, fast schon wie so eine Milch ausschaut dann von der Konsistenz. Brauche natürlich auch zum Trocknen, aber so kann ich dann halt immer eingreifen, schau, ah, okay, da scheint jetzt ein Blau drunter, gefällt es mir nicht. Wenn nicht, überstreiche ich das immer, übermale das und dann habe ich so einen Grundstock an schon so einer lebendigen Hintergrund. So, mhm. Und dann schaue ich, okay, was für Striche interessieren mich, die durchscheinen, kann ich die verwenden und dann fange ich einfach an, Stück für Stück draufzusetzen. Meistens fange ich dann an mit Schwarz, weil ich das einfach perfekt finde zu dem großen, vermeintlich komplett weißen Hintergrund,
mhm.
Weil es einfach der härteste Kontrast ist, dass ich Striche nachziehe oder Striche draufsetze und dann baut sich das Bild so auf. Aber ich habe jetzt keine Idee von einem fertigen Bild, wenn ich anfange zu malen.
Mhm.
Was natürlich eine schöne Freiheit ist, aber auch genauso beschissen teilweise
mhm.
ist, weil ich, wenn ich anfange zu malen, nicht weiß, was eigentlich rauskommt.
Mhm.
Ist eine schöne Freiheit, aber ist auch...
Und wie lang ist der Prozess? Also wie oft gehst du dann sozusagen immer wieder drüber? Und wie schnell geht's schief?
Es kommt ganz drauf an, das kann ich so gar nicht sagen. Also in einem Monat schaffe ich, wenn ich gut bin, vielleicht 2, 3 Arbeiten. Es kommt drauf an, wie groß die Arbeiten natürlich auch sind, je größer die sind, desto länger braucht die Farbe zu trocknen. Deswegen habe ich mir wie so einen Factory-Modus gemacht. So das eine Bild grundiere ich, das andere Bild male ich gerade weiter. Bei dem anderen Bild mache ich schon den Rahmen,
ja.
so damit ich so möglichst wenig freie Zeit, ungenutzte Zeit im Atelier habe, wo ich einfach nur rumsitze und, lese oder
ja.
Instagram abhänge.
Und hast du das und Figuration ist aber überhaupt kein Thema mehr für dich?
Nee, eigentlich nicht. Ich meine jetzt bei dem neuen Bild, fand ich so lustig, das habe ich gestern Julia gezeigt und hat sie gemeint, ah, das ist für sie eigentlich eine Hand, wo ich mir dachte, ja, okay, könnte man so sehen. War jetzt nicht in meinem Kopf so, aber eigentlich gar nicht. Also und mir geht's eigentlich dann auch so um was geht's mir in der Malerei? Also das ist, ich will schon so ein Maximum von Intensität einfach erreichen. Mhm. Und mit so einem vermeidlichen Minimum einfach an Aufwand, dass der Betrachter manchmal das Gefühl hat, okay, das sind ja nur 7 Striche, ja, das kann ich auch. So.
Ja.
Das ist schon so ein bisschen mein Kick, zu sagen so, oh Gott, das ist, sieht und, so simpel
und,
aus.
Und ist es denn, weil du das vorhin beschrieben hast, bei dem Teppich mit den unterschiedlichen Materialitäten, dass das ja mal fester, mal unterschiedliche Wollen
mit der Wolle
sind, ne? Ja.
Ja.
Wie, das ist übersetzt aus der Malerei oder?
Schon so ein bisschen, also.
Weil hast du da auch unterschiedliche Oberflächen,
also, ja.
Puder, Pigmente?
Ja, es ist ein sehr guter Einwurf. Ja, genau, in meiner Malerei habe ich das ganz genauso. Also ich arbeite ja dann mit Acrylfarben, aber genauso auch mit Öl, Stifte, mit Kohle, mit Spraydose. Mhm. Obwohl ich überhaupt kein Sprayer bin, aber das finde ich, macht es ganz schön, weil ich dann da einfach wie so ein Amateur Striche ziehe, die einfach viel besser ausschauen, wie wenn ich wahrscheinlich mega gute Graffitis gesprüht hätte. Und das ist dann, sieht man dann auch bei mir in der Malerei, dass eben durch die unterschiedlichen Materialitäten, die ich verwende, wie Ölstifte, kommt dann teilweise die Textur der Leinwand durch. Bei der Sprühfarbe ist es wie so ein gesetzter Strich, also wie so eine gesetzte Linie, die einfach drauf sitzt. Teilweise verdünne ich ja die Acrylfarben so sehr, dass es ausschaut wie Wasserfarben, die Striche. Und die Kombination aus verschiedenen Strichen, Flächen, Punkte, so, das ist für mich der Reiz.
Ja.
So.
Und wie ist es? Du bist ja jetzt nach Berlin gezogen.
Mein Teppich ist es genau das Gleiche. So, das ist, da kann ich natürlich nicht so die Farben und Striche übereinander lagern, aber da mache ich es mit verschiedenen Wollhärten. So,
ja.
Ich eine ganz harte Wolle nehmen, wie hoch ich die einzelnen Wollgarne in den Flächen setze, ob das fast schon so ein Riesenpuschel an Wolle ist oder ob es einfach eine komplett harte Wolle ist, ob das Schwarz ist, das tiefer reinrasiert ist wie das Weiß.
Ja.
Das ist ja auch so ein Spiel.
Und der ist aber für den Boden, nicht für die Wand, ne?
Also er ist für den Boden gedacht. Ich hatte ihn ja damals auch für mein Diplom für den Boden, wo man drüber laufen konnte. Im Telegrafenamt liegt er auf dem Boden. Aber inwiefern die KäuferInnen den dann verwenden, ob sie den auf den Boden legen oder an die Wand hängen, das ist dann...
Aber du würdest es nicht als... Das ist nicht als die Einzelteile sind, funktionieren ja als abstrakte Bilder auch an der Wand?
Ja, funktionieren auf jeden Fall auch.
Also ich hab, und willst du da weitermachen? Machst du weiter Teppiche, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Also ja. Auch für die Wand.
Kommt jetzt natürlich drauf an.
Ja.
Aber auf jeden Fall.
Ja.
Also ich habe jetzt schon eigentlich, oder ich freue mich natürlich jetzt nochmal, so das letzte Mal diesen Riesenteppich zu sehen, der mir natürlich auch einiges abverlangt hat und Käthe, so die letzten 11 Monate. Aber irgendwie habe ich jetzt schon Lust, oder ich weiß jetzt schon, natürlich durch diesen Teppich habe ich natürlich extrem viel gelernt, wie ich den neuen Teppich machen würde.
Wie ist es mit der Abgabe von Kontrolle, die du ja dann an dem Punkt zum Teil nicht hast?
Sehr gute Frage. Das war für mich eine sehr große Umstellung, weil ich ja sonst immer alleine gemalt habe.
Ja.
Ich war mein eigener Herr, ich habe den Rahmen selber gemacht und damit einmal...
Anders als zum Beispiel der Gregor.
Der eigentlich eine riesen Factory hat.
Genau, ja.
Ja, ja. Ja, da bin ich dann so ein bisschen wie Daniel Richter, der ja quasi auch eher Maler malt für sich alleine, oder Karin Kneffel, die ja auch alleine malt und jetzt nicht so viele StudienmitarbeiterInnen hat. So, das war für mich eine große Umstellung, da ich nicht tuften kann oder es mir, ich habe es auch nicht eingesehen, das mir beizubringen, weil ich wollte weiter malen und ich hätte es gar nicht in der Kürze der Zeit in so einer Qualität machen können.
Ja.
So, und deswegen war für mich klar, das gebe ich an Käthe ab, der vertraue ich ihr blind. Aber es gab schon Momente, bin ich ganz ehrlich, wo ich mir dachte...
Das hättest du jetzt anders gemacht.
Nee, das nicht, weil sie hat ja das Stuhl so gemacht, wie ich wollte. Also das hat sie super gut gemacht. Sie hat gemeint so, du zeichnest auf, du sagst, wie ich die Höhen machen soll.
Na gut, es gibt ja immer irgendeine Interpretation.
Ja, ich kann gleich dazu eine schöne Geschichte erzählen. Aber es gab schon Momente, wo ich dachte, ah, jetzt fährt sie morgen im Urlaub, der Teppich ist fast fertig, es fehlt nur ein kleines Stückchen Weiß. Ah, ich hätte es jetzt zu Ende gemacht, weil dann hätte ich mich noch mehr auf den Urlaub gefreut. Und sie hat dann halt gefühlt 40 Zentimeter freigelassen. Und ich dachte mir so, oh, ich hätte ihn jetzt verkleben können, ich hätte ihn rausschneiden können, rasieren können, wir wären Teppich weiter.
Ach, das hast du, rasiert hast du dann?
Ja, na klar, ich hab die ganzen Teppiche dann immer verklebt, rasiert.
Ach so, sie
hat nur, also nur in Anführungsstrichen, Sie hat das Handwerkliche gemacht, sie hat die Pistole in die Hand genommen, die ganzen Garne durch die Leinwand geschossen.
Ja.
Aber ich habe sie aufgezeichnet, die Leinwand in den Rahmen reingespannt.
Ah, okay, dann danach weitergemacht.
Verklebt. Okay, ja. Weil ich das Tuft nicht kannte und sie hat da einmal
eine super Ahnung gehabt. Genau, okay. Und dann ist sie in Urlaub gefahren.
Ja, zum Beispiel.
Aber das ist zum Beispiel. Musstest du dann respektieren?
Ja, dann klar, wir blieben nicht so weit übrig. Weil wir hatten ja noch ungefähr 25 weitere Quadratmeter zu bearbeiten.
Ja.
Nee, aber eine ganz schöne Geschichte war, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich einfach blind vertrauen kann. Weil sie hat mich dann immer gefragt, so, wir hatten ja den Entwurf. Den haben wir dann immer 1:1, habe ich dann mit dem Beamer drauf gebeamt und dann habe ich ihr die Farben gesagt, die ich ganz gerne hätte. Und ja, dann haben wir die Farben besprochen, die Höhen besprochen, wie hoch die einzelnen Farbflächen sind. Und dann hat sie das eigentlich gemacht, dann ist es weitergelaufen. Und dann gab es auch so eine Situation, ich hatte dann einen Blauton. Sie hat mich gefragt, so bei einem Teppich, welches Blauton von Wolle möchtest du haben? Sie hat mir dann so 3 Blautöne fotografiert und ich habe gemeint, so, ja, ich hätte gerne das mittlere. Und dann hat sie gemeint, echt, bist du dir sicher? Ich finde das hellere besser, aber gut, du bist der Chef, dann machen wir das so. Und dann kam ich eben, weil ich zu der Zeit habe ich dann Teilzeitjob, also Studentenjob in Bösner gemacht, um mir unter anderem den Teppich zu finanzieren. Mhm. Die ganzen Teppichkosten. Und dann kam ich abends vom Bösner zurück und war dann so ein bisschen, na Käthe, habe ich doch einen guten Blauton ausgesucht, ne, mit der Wolle. Und dann hat Käthe so zu mir gemeint, so, nee, du hattest den Blauton ausgesucht. Ich habe den Blauton genommen, weil ich dachte, der kommt deiner Malerei auch am nächsten, wo ich dachte, oh, mega. Also das ist, ich habe den die beiden Wolltöne
klar, gesehen. Klar, am Handy ist das immer ganz schwierig zu beurteilen auch, ne?
Ja, und ja. Natürlich, du siehst dann den Blauton auf dem Handy, ja. Das ist natürlich.
Was anderes, ja.
Aber da wusste ich so, das war dann für mich der Punkt, wo ich dachte, okay, der Frau kann ich blind vertrauen, die weiß, wie ich mal, welche Farben ich gerne habe, so, und das war perfekt.
Und wie war der Sprung jetzt nach Berlin? Du bist ja relativ schnell dann jetzt hierher gezogen.
Ja, also das war zum einen, war ich habe ja dann mein Diplom gehabt in München, ich war fertig.
Weil das finde ich in München in der Akademie so lustig, dass es ja eigentlich alles immer Münchner und Bayern sind.
Wie, was?
Ja, ich habe ja sozusagen, bin so halb groß geworden in der Städelschule und habe ja dann irgendwie im Laufe meiner Zeit als Galerist dann doch viele Akademien kennengelernt und Studierenden. Mhm. Und ich fand das immer interessant, dass die in München eigentlich immer aus Bayern kommen.
Ja, schon zum Großteil.
Weil in Frankfurt hast du Leute aus der ganzen Welt und...
Naja, ich meine, so, wir haben schon auch sehr viele asiatische StudentInnen, so.
Ja.
Aber schon auch viele aus Bayern.
Ja.
Also wenn ich auch an Gregors Klasse denke.
Ja.
Eigentlich schon, ja.
Okay, und dann hast du jetzt, bist du schnell weg?
Ja, es gab mehrere Gründe. Zum einen hatte ich dann, wie ich dann von Wien, von Daniel wiedergekommen bin, das letzte Jahr dann in München studiert habe, hatte ich dann eine Mieterhöhung von 24%.
Das ist brutal in München, ne? Noch krasser
dachte,
als in Berlin.
Also ja. Das ist, also ich kam von Wien, ich hatte 60 Quadratmeter, warm mit 2 Balkonen in der Dachterrasse für 400 Euro.
Ja.
Und ich komme nach München, habe eine Mieterhöhung von 24% und zahle für mein WG-Zimmer 820 Euro.
Wahnsinn,
und
ja.
Und nicht am Marienplatz, sondern in Giesing.
Ja.
Wo ich mir denke, das kann es nicht sein. Und dann habe ich natürlich dann am Anfang noch nach Ateliers geschaut und es ist dann eine ähnliche Preisentwicklung. Und dann dachte ich mir so, nee, also das mache ich einfach nicht mit.
Ja, und das geht hier noch.
Ich gehe und dann kam es natürlich auch du auf den Plan
der
Ausstellung. Und dann war das für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich nach Berlin gehe.
Ja.
Also ich meine, Gregor wohnt da, hat sein Atelier, Daniel wohnt da, mein großer Bruder wohnt da seit Jahren schon in Berlin und ich fand es auch ganz gut, man ist dann fertig mit dem Studium, hat da lange Zeit gelebt, hat ein sehr gutes Diplom gemacht, dann kann ich auch weitergehen.
Ja, super.
Und das war für mich auch so ein Neuanfang, man ist fertig. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe super schnell eine Wohnung in Berlin gefunden, super schnell einen Atelierplatz und ich zahle, kann ich jetzt ja sagen, mit Wohnung und Atelier zahle ich weniger als meine WG-Zimmer in München.
Wahnsinn.
Und das ist schon, wo ich mir denke.
Dann ist der Ruf besser, ist es besser als der Ruf.
Ja, oder ich habe vielleicht einfach Glück.
Ja.
Aber das ist, das hat mich einfach komplett bestärkt, so, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.
Super, Franz, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise und vielen Dank für die tolle Ausstellung. Ich glaube, man muss es sich anschauen. Das ist eine Raumerfahrung mit Bildern an der Wand und Bild am Boden, über das man dann mit ausgezogenen Schuhen laufen darf, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, drumherum.
Nee, ich dachte eigentlich nicht mehr. Vielleicht die KäuferInnen dürfen dann natürlich drüber laufen.
Aber die selber dann, aber nicht jetzt im Ausstellungsbetrieb, nee. Ja. Ja, es ist eigentlich auch ganz interessant als Bilderfahrung, wie man sich um das Bild dann quetschen muss.
Das fand ich
und ja, gleichzeitig aufpassen muss, den anderen Bildern nicht zu nahe zu kommen.
Ja, genau. Und man hat nicht nur Bilder an der Wände, sondern ein Bild auch auf dem Boden. So. Und das ist ja quasi wie so ein Pool auch.
Ja, super. Vielen Dank. Ja, wir wiederholen das, ziehen Resümee im Rückblick in einem Jahr oder so.
Sehr gerne.
Super.
Danke, ich freue mich drauf.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.